Hallo, willkommen zum Listen2-Podcast. Nehmen Sie eine entspannte Haltung ein und setzen Sie sich in die Nähe Ihres Endgerätes. Es geht los in 3, 2, 1.
Ja, herzlich willkommen zu Listen To, dem Musikpodcast
für Number One. Ja, und für alle Musikinteressierte.
Lassen Sie es gerade bitte nochmal machen.
Das ist perfekt.
Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge, vielleicht wird es auch die erste Folge, des entspannten Musikpodcasts Listen To. Live aus Hessen, Brandenburg und Hessen.
Genau.
Ja, wir sind hier zu viert. Vier alte Freunde, die irgendwann mal miteinander Musikwissenschaft studiert haben, so ein bisschen vom rechten Pfad abgekommen sind, Lehrer geworden sind oder auch in anderen Berufen wirken und jetzt wieder die Lust entdecken, sich über Musik verbal auszutauschen. Ja, ich darf begrüßen meinen Kollege Lars.
Hallo, guten Tag.
Hans.
Hallo.
Ja, nicht so schüchtern. Sag nochmal was, Hans, zu dir gerade. Zwei Sätze.
Ja, hallo, ich bin Hans. Ich bin der eine aus Brandenburg.
Ach, das ist so schön, wenn man ausgelassen wird über so eine Vorstellungsrunde. Und ich habe es geschafft, nur Hallo sagen zu müssen.
Der Dritte im Bunde, Raphael.
Hi.
Ja, eigentlich bist du der Vierte, weil du bist ja
der Erste. Und zu guter Letzt ich.
Pauke. Ja. Herzlich willkommen, Jonas. Pauke, Jonas, wie man dich auch immer nennt. So, aber wir sind ja nicht hier gekommen, um uns hier einfach nur so nett hier auf die Schulter zu klopfen, was für tolle Freunde wir sind, sondern wir wollen uns auch ein schönes musikalisches Streitgespräch gönnen.
Ganz genau. Und heute geht es um ein Album.
Holy.
Einer Band mit einem wunderbaren Namen, nämlich Holy Fuck.
Was für ein Name.
Kann das mal jemand übersetzen eigentlich?
Ich traue mich nicht.
Ich glaube, das ist Fantasiesprache. Ich kenne das gar nicht so genau. Ich habe auch gerade noch jüngst vor dieser Aufnahme gesehen, wie das kanadische öffentlich-rechtliche Fernsehen, das CBC, haben das Album, das wir jetzt gleich besprechen werden, haben die Band halt auch genannt und die haben das die ganze Zeit Holy F genannt. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die dort in Kanada wahrscheinlich nicht Fuck einfach so, ups, jetzt habe ich es gesagt, aussprechen wollen. Also Holy F, Holy Fuck, wie auch immer. Und die haben ein Album rausgebracht, das heißt Deleter. Nehmen wir mal an, dass es so heißt. Das ist, glaube ich, auch eine dieser Fantasiesprachen. Und das kam jetzt im Januar raus. Und was wer möchte mal hier reinsteigen? Soll ich reinsteigen?
Wir hatten vorher besprochen, wir haben überlegt, wie besprechen wir jetzt dieses Album und haben jetzt überlegt, dass jeder so einen Stichpunkt nennt und wir dann mal gucken, was die anderen so zu diesen Stichpunkten zu sagen haben oder zu den so kleine Überschriften sozusagen. Also wir wissen nicht, was die anderen, die jeweils anderen jetzt sagen werden, aber genau, mal schauen.
Hast du jetzt, meinst du jetzt Stichpunkt oder Stichwort? Weil als du das vorhin geschrieben hast, war ich so, auf ein Wort reduzieren. Aber
naja, so,
fang so du doch am besten mal an.
Eine kleine Überschrift oder so. Also
aber ganz kurz, bevor du, halt, stopp, Rafa. Ja, bevor du dann, ich muss kurz reingrätschen. Vielleicht nehmen wir uns 2 Minuten Zeit für so ein paar wichtige Rahmendaten, Hard Facts zu dieser Band und zu diesem Album, über die wir gleich sprechen. Oder
gute Idee.
Seht ihr das anders?
Achso, ja gut, dann mache ich mal wieder Wikipedia auf. Nein. Ich habe da ein paar Daten zusammengesammelt. Oder Hans? Band,
ne? Ja, ich kann es.
Ja, dann hau raus.
Machen, ja. Okay. Ja, also ich habe Wikipedia auch auf quasi. Nein. Also eine kanadische Band, Holy Fuck, 2004 gegründet.
Hast du mittlerweile gesagt?
2004. Mittlerweile, wenn ich hier richtig zähle, das fünfte Studioalbum.
Ja,
2007 genau, 2007 gab es auch noch mal eine EP mit dem gleichen Namen, Holy Fuck. Ja, ansonsten ist es eine Band, die eine unterschiedliche Besetzung hatte. Aktuell, was ich jetzt hier herausgefunden habe, sind es Brian Poschert, Graham Walsh, der auch am Keyboard und an den Effekten ist, dann Matt McQuaid am Bass und am Schlagzeug Matt Schulz.
Genau, und der Brian Borchert, der macht halt auch so Keyboard, Synthie-Effekte und so Kram, wie der zweite Graham Walsh hauptsächlich.
Und Brian Borchert schien mir so auch ein bisschen als Frontmann, aber beziehungsweise das, vielleicht kann da jemand noch was Genaueres dazu sagen.
Ja, also, ich habe das so jetzt immer eher gesehen, dass die Band so als Gesamtes, also so als so, ich sag mal, eine Band irgendwie fungiert. Es gibt da nicht so einen wirklichen Leader. Ich habe jetzt gerade eben von, was ich schon gesagt habe, CBC, dieses, ich glaube, wie heißt es, Canadian Broadcast, keine Ahnung, haben die ein Interview geführt mit dem Brian Borchert und Graham Walsh, also die beiden, die quasi die Effekte machen. Mhm. Und ja, einfach von der Combo her vielleicht interessant, einfach zu erwähnen, dass, also ich glaube, wahrscheinlich beziehst du das mit Lieder oder sowas darauf, weil dieser Brian Borchert, wenn gesungen wird, auch singt. Vielleicht wird das dann dadurch irgendwie so wahrgenommen. Und ja, was ich auch noch rausgefunden habe, ist, dass die, na, das heißt rausgefunden, dass das Album Delita ist jetzt rausgekommen bei einem Label, das heißt Holy EF Music. Und das ist die erste Ausgabe. Und da ist auch eine Single und eine EP rausgekommen, beziehungsweise ich glaube, das sind die beiden Singles dazu. Also schließe ich einfach, dass es sehr stark einfach ein eigenes Label ist von denen, weil Holy EF, Holy EF Music. Und ist dann auch noch über so ein anderes Indie-Label, so Last Gang Records, auch vertrieben worden. Und damals sind die früheren Alben, die sind unter anderem bei XL Recordings rausgekommen. Das ist ein britisches Label, was auch eher so, ich sag mal, Indie-Alternative-Kram rauskommt, wie Peaches und Radiohead, Tom York und so. Und jo. Punkt.
So, war das dann Hard Facts oder?
Ja, ich überlege gerade, ist auf jeden Fall eine Band, die viel live, also die viel live spielt, die sich für auch darüber definiert, glaube ich, über das Live-Spielen. Also so wie das oft bei Elektronika-Bands ist, dass es auch wirklich auch von der Performance irgendwie lebt, das Ganze. Und da treten die auf jeden Fall auf, ist mir schon aufgefallen, wenn ich früher Videos geguckt habe, so in der Manier von so klassischen Post-Rock-Bands oder sowas, also wenig zu sich gerichtet, so ein bisschen als Session, wenig Interaktion mit Publikum.
Ja. Vielleicht können wir nochmal erzählen, warum wir überhaupt auf dieses Album gekommen sind, warum wir das gerade besprechen und dann möchte ich sozusagen von euch vielleicht sogar noch wissen, ob ihr schon mal Kontakt überhaupt mit der Band hattet, bevor wir das jetzt gesagt haben, dass wir das besprechen. Ob wir die
ja, es hätte auch Eminem werden können mit seinem neuen Album. Wir wollten, glaube ich, einfach dazu wäre es ja fast gekommen. Wir vier wollten ein Album besprechen, das im Januar oder Februar 2020 rausgekommen ist, also ziemlich aktuell ist. Das war so die Idee, ein ziemlich aktuelles Album zu besprechen. Und unter der Auswahl der Alben, die wir da hatten, der Alben, die bislang herausgekommen sind, haben wir uns für Holy Fuck entschieden. Ich glaube, weil wir irgendwie Bock drauf hatten.
Ja, wir hatten halt ein Voting gemacht. Darauf sprichst du natürlich an. Ich wollte eigentlich darauf zu, Jonas, dass eigentlich ich von uns Vieren dich jetzt am meisten damit sehe, mit Holy Fuck. Du hast das halt auch eingebracht, das Album. Und ich hab Holy Fuck damals ein bisschen gehört, aber eigentlich warst du derjenige, der immer so ein bisschen die mit reingebracht hat, wenn man so über Musik und Bands gesprochen hat.
Genau, also bin definitiv, glaube ich, von uns derjenige, der die am meisten gehört hat oder der auch der größte Fanboy ist. Ich habe die letzten Jahre recht wenig gehört, aber tatsächlich so im Jahr 2010 sehr, sehr viel. Damals hatte ich mal, weiß ich noch, es ging los, dass ich mal dein iPod ausgeliehen hatte, Lars. Bei irgendeiner Zugfahrt hatte
ich den mal mitnehmen.
der alte iPod Classic. Und da war diese Band drauf, Holy Fuck, damals mit dem Album LP. Und das hat mich total geflasht. Das war das. Ich habe immer das
schönes Cover. So an der,
das war, ja genau, das war, ich habe das immer so erklärt, auch, das ist, die Band macht die Musik, die ich gerne machen möchte. Und es ist auch, das war so ein bisschen auch die Zeit, in der, tatsächlich müssen wir es vielleicht auch erwähnen, in der wir privat auch oder im Kleinen und in unserem kleinen Kreis versucht haben, Live-Elektronik zu machen oder das auch gemacht haben. Und da immer wieder versucht waren, neue Wege zu gehen und das Ganze, diesen riesen Wald der Möglichkeiten irgendwie zu bändigen, also live elektronische Musik zu machen mit akustischen Drums und tatsächlich in einer ganz ähnlichen Art und Weise, wie Holy Fuck das heute macht oder immer gemacht hat. Und es war immer der große Wunsch von mir, die irgendwann mal zu treffen und denen zu sagen, hier, ihr macht genau das, ich will genau das machen. Könnt ihr den Drummer wechseln? Ich will mitspielen.
Aber ein kleines Ziel hast du ja damit erreicht, weil damit ist ja die legendäre Band Midi Birds entstanden.
Oh ja, das ist richtig. Das ist
quasi unser
Kind.
Unser Projekt damals.
Ja, man kann sagen, das deutsche Pandora zu der Band, holy fuck. Ja,
aber komplett nochmal modifiziert.
Ja, also genau. Wenn man das nochmal durch so einen Trichter oder durch so einen Filter haut und dann quasi aus den Midi-Birds den Schlager wegnimmt, dann kommt Holy Fuck dabei raus, ja.
Genau, und auf jeden Fall weiß ich, dass die Band in den Jahren, als die sehr, sehr viel gehört habe, sagen wir 2010 bis 2013, dass die kaum jemand kannte. Also immer, wenn ich davon erzählt habe, habe ich immer in leere Gesichter geguckt und ja.
Ja, keine Ahnung, wenn du die ganze Zeit die Schimpfwörter da sagst, hey, warum schimpfst du mich jetzt gerade an?
Liegt vielleicht auch wirklich daran, dass die sehr, sehr selten nur in Deutschland gespielt haben.
Und, hast du die mal live gesehen?
Nee, leider nie. Also und auch die haben immer also in den USA und Kanada auf den ganz großen, wirklich auf den ganz, ganz großen Festivals gespielt. Montreal Jazz Festival, Lollapalooza. Und jetzt auch wieder interessant bei der Tour, die sie jetzt machen gerade, die Touren jetzt von Juni bis nächstes Jahr Januar, Februar, spielen sie zweimal in Deutschland oder dreimal. München, Berlin, Hamburg. Das ist schon ziemlich gut. Sollten wir mal überlegen, ob wir hingehen. Aber ansonsten auch mehr in den Nachbarländern tatsächlich. Frankreich, Italien.
Na, mal gucken, wie dieses Gespräch über dieses Album endet. Vielleicht steigen wir mal direkt rein, oder? Oder habt ihr noch Kontakt da?
Wie steht ihr anderen zu der Band?
Ja, also eines der leeren Gesichter, in das du geschaut hast, war auf jeden Fall meins. Ich kannte die Band auch vorher nicht, also bevor du sie mir irgendwann mal gezeigt hast, aber die sind auch nie so in meinem Blick geraten, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, okay, ich verfolge das oder so. Und hatte aber jetzt echt, als wir diese Auswahl getroffen haben und wir verschiedene Alben gehört haben, habe ich echt nochmal so diesen Effekt gehabt, wo ich dachte so, holy fuck, ja genau. total geil. Also ich wollte das noch öfter hören. So und das werde ich auch unabhängig davon, dass wir das jetzt besprechen, auf jeden Fall fest in mein Repertoire aufnehmen, dieses Album. Das schon mal vorneweg. Also
ist ja schon eine kleine Abzeichnung.
Ja, ich fand's schon ganz geil, auf jeden Fall. Naja, wie auch immer, aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Aber man merkt schon, okay, da kommt auf jeden Fall irgendwie könnte viel positiv Gefärbtes von mir kommen heute.
Naja, aber okay. hast du die damals eigentlich dann angehört, als Jonas dich damals beschimpft hat?
Ja, also ich weiß nur so, dass Jonas mir mal die mal gezeigt hat, so, ja, und dann ist es aber auch wieder in Vergessenheit geraten, wahrscheinlich irgendwie.
Also ihr habt die garantiert alle gehört, ja, weil wenn wir bei mir im WG-Zimmer gesessen haben und haben auf meine Schallplattensammlung zugegriffen, die bestand zu dem Zeitpunkt vielleicht aus 5, 6 Schallplatten und eine davon war die LP von
Polyfuck. Ja.
Und die lief sehr, sehr oft, wenn wir abends so uns damals irgendwie mal getroffen haben, zusammengesessen haben, Bier getrunken haben, dann lief die sehr oft bei mir, das weiß ich. Ja.
Gut, Hansi? Hans, hast du noch?
Ja, also beim Voting habe ich mich auch für das Album entschieden und hatte auch nochmal kurz reingehört und erstmal, muss ich ehrlich sagen, ich hatte erstmal ein bisschen gebraucht, bis ich mit dem Album warm geworden bin. Nachdem ich das dann einmal durchgehört habe und dann so beim, ich glaube auch sogar beim Laufen, beim Joggen, hatte ich auf jeden Fall langsam bin ich dahinter gestiegen, warum Jonas das so gut findet. Und ich hatte da auch auf jeden Fall Lust bekommen, in den Proberaum zu gehen und quasi Musik zu machen. Weil das ist auch eine Musik, die ja, die Spaß macht zu machen. Und vor allem ist es auch eine Musik zum Tanzen, ist mir aufgefallen. Für euch vielleicht auch.
Ja, durchaus. Aber Sport, da sagst du auf jeden Fall schon mal was. Das habe ich euch, glaube ich, auch genau so angepriesen, dass ich jetzt gerade regelmäßiger Sport mache gerade und dabei gerne dieses Album höre.
Ah, okay, ja.
Und tatsächlich ist es einfach ein verdammt gutes Album zum Sport machen. Das muss ich einfach nochmal vorweggreifen.
Gut, dann gehen wir doch mal jetzt direkt in diese Stichpunkte rein, oder?
Ja. Jawohl.
Okay. Schon groß angekündigt. Wer will denn anfangen?
Also ich hätte, also mein Stichpunkt wäre Dichte oder Wall of Sound.
Ah ja,
Sollen wir erstmal sammeln und dann gucken wir, wie wir es machen?
Ja, mein Stichwort wäre live. Ich weiß nicht genau, wie das Album aufgenommen wurde, ob das live eingespielt wurde. Ich glaube nicht. Aber ich höre die Band und sehe sie live vor mir irgendwie. Obwohl ich sie noch nie live gesehen habe und nur wenige Live-Videos geguckt habe bisher, weil es gar nicht so viele gibt.
Da würde ich halt auch mit einsteigen. Ja, also ich möchte das jetzt nicht so reißerisch nennen, aber schon limitiertes Chaos und der Kampf gegen den Computer, würde ich jetzt mal so einwerfen.
Der Kampf gegen den Computer, da bin ich ja mal gespannt. Also mein Stichwort wäre tatsächlich Tempo beziehungsweise BPM.
Das ist ein sehr gutes Stichwort.
Genau. Ich kann ja nachher dann nochmal was sagen, wieso ich da überhaupt auf die Idee gekommen bin. Genau.
Also das finde ich eigentlich einen ziemlich guten Einsatz. Jonas, du hast jetzt gerade schon gejapst oder willst da vielleicht was direkt zu sagen, aber vielleicht ist das gerade, ich finde, das ist ein ganz guter Einstieg, um überhaupt mal über das Album generell zu sprechen, als jetzt, ich sag mal, die Tracklist einfach von oben bis unten runter zu gehen. Weil wenn ich an BPM denke, verbunden mit dem, was du gesagt hast, Jonas, gerade mit live, ich habe mich während des Albums halt auch sehr oft gefragt, ob das live eingespielt ist. Also alles, was wir hören, ist einfach direkt live eingespielt. Und zusätzlich zu dem, ist es live eingespielt, habe ich mir halt die Frage gestellt, ist das auf Klick eingespielt worden? Ist es ja ein Drummer dabei und das größte Problem, was Rafa, Jonas und ich, wenn wir zusammen spielen, das ist eigentlich auch immer eine Diskussion. Wir machen halt auch zu dritt Musik und das ist halt eigentlich immer so ein bisschen die Diskussion, spielt man jetzt nach Klick, spielt man jetzt frei, wie schafft man es sozusagen so ein Vibe aufrecht zu erhalten, ohne dass das so starr klingt. Und das ist halt, hat immer sehr viel mit dem Tempo zu tun. Und ich bin mal an ein paar Tracks gegangen und habe mal geguckt, ob die letztendlich in der Tempoanzahl, in dem BPM letztendlich variieren. Mhm. Und dabei. Oh,
das ist interessant.
Und welches Ergebnis bist du gekommen? Mal schauen, ob wir das abgleichen können.
Also ich muss zu meinem kleinen Forschungsexkurs sagen, dass ich nicht alle Songs durchgetappt habe, weil ich da einfach zu faul für war. Aber das hat schon ausgereicht, weil, warte mal, also wir sind ja insgesamt bei 9 Songs hier unterwegs, ne? Und ich habe hier 1, 2, 3, 4 Songs. Ja, ich habe nur 4, also noch nicht mal die Hälfte habe ich gemacht. Aber alle haben straight BPM. Also ganz klar, der erste Song hat 128 BPM, der vierte hat 120 Free Gloss, der fünfte Moment hat 128, der sechste, Near Mint, hat 126 ungefähr. Also die sind halt alle, wenn man jetzt auch schon mal die BPM-Zahlen hört, die sind so alle ungefähr so, ich sag mal, Schritttempo, ne? Also 120 BPM ist ja eigentlich so dieses klassischere Schritttempo, vielleicht ein bisschen schneller. Aber ich habe jetzt nirgendwo
zum Sport machen.
gut zum Sport machen, genau. Jawohl. Das kommt auch noch dazu.
Da muss ich noch mal ganz kurz, San Sebastian
ja.
hat 93.
93 also BPM?
Genau, das war ja auch...
Hervorragend recherchiert, Kollege.
Und der neunte Track, das war quasi der mit dem...
Ruby heißt der?
Genau, Ruby, der hat 130.
Und welches Messinstrument habt ihr verwendet, wenn ich fragen darf?
Mein Finger und eine Tap-Tempo-App.
Das ist aber kein verlässliches
Instrument. Aber noch mal zu dem Live und zu dem Klick. Also ich, wieso ich auf BPM gekommen bin bei Free Gloss, da gibt es auf jeden Fall ein
Drum Machine, Sequencer, ja.
Nee, ein Part in dem Track quasi, wo es ruhiger wird. Und da hatte ich irgendwie den Eindruck, auch generell beim Hören oder dann auch vielleicht beim Laufen, dass sich quasi was an der BPM ändert, dass es langsamer wird. Und dann dementsprechend habe ich das überprüft und es ist tatsächlich nicht so. Also das hat mich dann...
Wie, was ist jetzt tatsächlich nicht so?
Es ist nicht so, dass sich was an der BPM ändert.
Also die so BPM von der Wahrnehmung, bleibt gleich.
Genau, die BPM bleibt gleich. Also von der Wahrnehmung ändert sich scheinbar was, aber das war jetzt nur meine Wahrnehmung. Wenn man das aber quasi überprüft, dann bleibt die BPM gleich. Also in beiden. Also
wenn wir jetzt nochmal kurz zusammenfassen, was uns eigentlich gerade, glaube ich, alle fasziniert, ist, dass das Stichwort Live und BPM. Also wie machen die das? Wie setzen die das um? Lars hat es eben schon gesagt, es ist schwierig mit elektronischen Musikinstrumenten, mit Loops, die nebenher laufen, mit Klangerzeugern, die Samples wiedergeben in einem bestimmten Rhythmus. Es ist, man braucht einen gemeinsamen Puls, man braucht eine BPM. Ich glaube nicht, dass die zum Klick gespielt haben. Dafür klingt dieses Album nämlich unheimlich organisch. Letztlich werden sie aber, also es klingt nicht so, aber letztlich werden sie wahrscheinlich zu einem Klick gespielt haben. Sonst hätten wir nicht, wird unsere Produktion, unsere kleine Analyse jetzt hier was anderes, eure Untersuchung was anderes ergeben. Da hätten wir irgendwie vielleicht Temposchwankungen. Vielleicht ist das aber auch totaler Quatsch, weil ich finde, du hast in allen Songs, nimmst du irgendwie, was für Holy Fuck ganz typisch ist, so pulsige Synthesizer-Sounds wahr. Rafa, du kennst dich ja besser aus vom Fachjargon her, wie nennt man das, so ein Puls, wenn ein Synthesizer nennt man das
Arpeggio einfach Puls? Zum Beispiel.
Ich ja, denke auch, Puls-Sounds. Ja.
Also, ja. Wenn hier einer von Fach ist, dann doch Lars.
Was? Ja.
Was? Also, was? Wieso denn? Nein, also man hört tatsächlich, also der Bass oder der Synthesizer, egal ob es der Bass oder Lead-Synthesizer ist, gibt immer einen ganz, ganz straighten Rhythmus vor eigentlich in allen Tracks, was vielleicht den Klick ersetzen könnte. Aber
es ist wie immer, wir haben jetzt wir haben uns jetzt Themen ausgesucht und können jetzt versuchen, das anhand dieser Themen irgendwie zu besprechen, und letztlich merken wir, natürlich ist die Musik nicht aufgeteilt in vier Bereiche, sondern die hängen alle miteinander zusammen, und wir sind schon mittendrin, diese Bereiche miteinander zu verknüpfen. Und das sind auch schon gleich zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Das eine ist dieser psychoakustische Effekt, den irgendwie Hans anspricht, so kommt dieser Breakdown-Part und er hat das Gefühl, es wird langsamer, es hat vielleicht was mit meinem Thema, mit der Dichte zu tun, wer weiß, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, aber jetzt sind wir noch bei der Geschichte mit Live und der Frage nach dem Klick. Also zwei Sachen, zum einen ist es so, die verwenden ja live keine Computer oder so, sondern es sind ja alles analoge Klangerzeuger, die sie verwenden, also Drums, Bass, Gitarre. Und halt zwei, die verschiedene Synthesizer, unter anderem so diese Casio Spielzeug-Keyboards verwenden mit Gitarreneffekten hinten dran und so einem Kram, ne? Also das heißt, da ist ganz viel analoge Klangerzeugung. Ich weiß nicht, wie viel Rolle da Loops bei spielen, aber auf jeden Fall sind diese Loops dann anders sagen wir mal, die starren Loops, die von einem Rechner vorgefertigt abgefeuert werden, ne? Also weil die halt wahrscheinlich live, weil die einfach live produziert werden.
Ich möchte
das ist so
da,
das eine. Und dann, ja. Warte ganz kurz, möchte ich ganz kurz der Drummer von Battles, eine Band, die auch viel mit Loops Musik machen und so, der wurde ganz oft schon gefragt, weil die auch ohne Klick spielen, wie er das macht. Und der sagt, naja, am Ende ist es einfach Musik. So, das heißt, es gibt einfach Menschen, für die ist das irgendwie total easy, zu diesem Loop zu spielen. Und was wie, also, und die Erfahrung, die wir ja gemacht haben, ist, es hängt einfach auch viel mit dem Sound zusammen, den du auf dem Ohr hast, ne? Ich glaube, von daher, ja. Die Frage war ja jetzt aber, spielen die nach dem Klick oder nicht? Weiß ich nicht.
Ja, also, was ja gerade das eine das andere nicht ausschließt, ist, ich denke mal, worüber wir gerade sprechen, ist so ein bisschen der Höreindruck. Von wegen, wenn jetzt live, es klingt quasi live eingespielt. Live eingespielt muss aber nicht einen Klick oder eine feste BPM-Zahl ausschließen. Das
ist
das eine.
Ehrlich gesagt, total widersprechen. Für mich klingt das überhaupt nicht live eingespielt.
Ja, okay. Ich sehe das so. Jetzt hast du mich gerade rausgebracht, aber.
Ja, sorry.
Aber dass das eine sich das andere nicht. Dass die sich nicht ausschließen, ist ja klar, oder? Also, man kann auch nach Klick quasi live einspielen. So,
ja, klar.
Ne? Und das andere, was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass die, die sehr wohl Drum Machines benutzen und auch Arpeggien, die über MIDI, da haben wir es wieder, gesynkt sind, die quasi auch ein festes Tempo vorgeben, wonach sich der Drummer orientiert. Mhm. Und das ist halt so dieses eine, ich sag mal, den Höreindruck, den wir jetzt dann haben und dann halt so ein bisschen halt die Recherche, ne? Also wir gucken halt nach, gibt es wirklich feste BPM-Zahlen? Und was ich jetzt auch noch gemacht habe, ist, die haben nämlich zwei Songs, haben die halt live eingespielt, jetzt auch im Januar, das war ein paar Tage nach Album-Release, auch bei dem CBC. Und das war nämlich der erste Song, Lux, zu dem gibt es sowieso auch ein Musikvideo. Und der vierte Song, Free Gloss, dazu gibt es auch ein Musikvideo. Es gibt übrigens auch zu dem zweiten Song, Deleters, auch ein Musikvideo. Und interessanterweise haben alle drei Songs Vocals und zwar Features. Das sind andere Sänger, die da mit drin sind auf dem Album. Weil das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ist, dass es ja eigentlich primär eine, ich sag mal, instrumentale Band ist. Also ja. Ich würde es schon so beschreiben, die machen Instrumentalmusik. Haben auf dem Album jetzt speziell drei verschiedene Sänger, drei Männer. Der erste Track, Lux, da ist, glaube ich, der Typ am bekanntesten von. Das ist Alexis Taylor und der ist Sänger von der Band Hot Chip. Und die machen ja auch so Indie-Elektro. Ja, interessanterweise sind halt diese drei Songs quasi, wo Vocals von Gastauftritten drin sind. Die haben auch ein Lyrics-Video oder so, also so eine Art Lyrics-Video. Musikvideos und wurden auch live eingespielt. Und von den beiden Tracks, die ich da gesehen habe live, da hat übrigens der Bassist, also der spielt nicht nur hier E-Bass, sondern der spielt auch Synthi-Kram. Der spielt auch auch eine der Arpeggien. Das wechselt halt manchmal. Und ich würde einfach mal behaupten, um so ein bisschen das Thema, sag ich, um vielleicht mal den Abschnitt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, zu beenden, aber so ein bisschen abzuschließen. Ich habe letztendlich immer nur wahrgenommen, dass der Drummer sich an einer Drum Machine, an einem Sequencer, an irgendeinem Bass-Arpeggio-Lauf orientiert, der schon vom Tempo her gesynkt ist. Und die schaffen es halt durch einen strukturierten Aufbau, nicht starr zu wirken, sondern sehr lebendig. Und das ist, glaube ich, dieses lebendig Wirkende ist vielleicht das, was wir jetzt gerade mit live bezeichnen oder was so diesen Eindruck macht, als wäre es live eingespielt.
Genau, es ging jetzt, glaube ich, auch weniger da, uns allen, glaube ich, weniger darum, natürlich ist es interessant, wie die aufgenommen haben, weil es spielt eine untergeordnete Rolle, ob das letztlich live war oder ob das mit Klick war. Das ist mit das live bezog sich tatsächlich auf meinen Höreindruck. Ich liebe das, dass es Bands gibt, die sowohl programmierte Musik, also elektronische Musik, die ja häufig programmiert wird auch, oder programmiert stattfindet, auch live, mischen mit Live-Elementen, wie jetzt in einem akustischen Schlagzeug. Und das findet man hier eben.
Ja, und dieser Höreindruck, dass es live sei, ist ja auch gewollt. Also es gibt ganz viele Tracks, die enden irgendwie damit, dass jemand vermeintlich auf die Stopptaste von einer Bandmaschine oder so drückt, ne? Also du hörst dieses Rauschen und dann macht's Klick. Mhm. So, also, und da labert noch einer rein. So.
Ja, bei einem Track war das, glaube ich, auf jeden Fall auch so.
Also, das zum Beispiel, oder ja, dass solche Elemente irgendwie reinkommen und das auch irgendwie alles so ein bisschen dann so roh klingt. Aber eigentlich ist der Sound total, an den Stellen, an denen er nicht absichtlich verzerrt und noisy ist, ist der eigentlich sehr, sehr klar. Also, deswegen meine ich nur, diese Elemente, die so ein bisschen dann auch verrauscht klingen und so nach, ja, so Lo-Fi irgendwie so ein bisschen, ist also so ein bisschen draufgesetzt, sag
ich mal. Also, genau, das hat die Band, das ist, würde ich sogar behaupten, ein Markenzeichen der Band, diese, ich nenne es mal kreativen Gimmicks, die gab es schon immer, also vom ersten Album an, viel so mit Bandmaschine und was du eben gerade alles beschrieben hast. Und natürlich auch als ganz klares Markenzeichen immer war dieses total akustische Drumset neben den elektronischen Drum-Sounds und Percussion-Sounds, die es sonst so gibt.
Das wäre noch mal ein anderes Thema gewesen, aber da habe ich irgendwie nicht keine Lust mehr gehabt, nachzugucken. Weißt du, was der für Drums spielt?
Welches Drumset oder welches, wie das Setup aufgebaut ist?
Ja, was für ein Drumset?
Also das ist ein ganz, also wenn ich es richtig gesehen habe, ist es ein Gretsch oder ein Ludwig, also ein ziemlich Vintage-Set, ein gut, wahrscheinlich ein altes, gut klingendes, recht warm klingendes Akustikschlagzeug in einer Minimalausstattung, also in einem Minimal-Set, Standard-Konfiguration, heißt Bassdrum, 2 Toms, Snare, ich glaube 3 Beckenspieler, Ride-Becken, 2 Crash-Becken, eine Hi-Hat, also ziemlich minimalistisch aufgebaut, so wie das viele heute machen, und der Schlagzeug hat einen sehr sehr lässigen Stil, würde ich sagen. Und spielt oft, es klingt immer so blöd, wenn man das sagt, so der packt die Tasche nicht so voll. Also der spielt so manchmal oft unter seinem Level. Also unter seinem Level? Der macht in Parts, in denen man als Drummer, ich bin jetzt Schlagzeuger, in denen man denkt, oh, da geht's ab, man könnte jetzt hier gerade noch, man könnte voll mitgrooven, da macht er oft weniger.
Mehr Fill-Ins reinbasteln und so.
Genau, und da macht er oft weniger. Also nicht mal Fill-Ins, sondern auch so Groove-Technik. Es ist jetzt einfach, das Paradebeispiel ist Near Mint, Song Nummer 6. Ganz einfacher Groove zu einem geilen Bassline. Und das gerade das ist irgendwie so cool. Also das macht es irgendwie wahnsinnig, macht es eben nicht so dicht, Rafa, wo wir bei der Dichte wären. Und
Jonas, hast du das Gefühl, dass der Drummer bewusst versucht, vielleicht so in etwa Richtung Drum Machine zu gehen? Also zum Beispiel?
Nö, überhaupt nicht. Es gibt Drummer, Jojo Meyer ist also das bekannteste Beispiel, so Drum-Bass-Drummer oder sowas, die auch so mit Live-Elektronik zu tun haben, die sagen ganz klar, du musst wie eine Sample-Maschine denken. Das habe ich bei dem überhaupt nicht das Gefühl. Der, ich würde sagen, dass so. Bei dem, spielt sehr, sehr, sehr organisch, sehr dynamisch und ist, glaube ich, nicht dem sein Vorhaben. Soll, glaube ich, auch gar nicht so sein. Was das Ganze natürlich auch noch ausmacht, ist, dass das Schlagzeug natürlich natürlich abgenommen ist und bestimmte Effektprozessoren da mitlaufen und hin und wieder natürlich mal liegt ein fetter Hall auf der akustischen Snare oder ein Kompressor auf der Bassdrum. Also man merkt schon, dass der Sound moduliert wird von dem Schlagzeug hin und wieder mal. Aber größtenteils hörst du diesen ganz klaren Drum-Sound.
Wer sich auch noch mal informieren möchte, ein bisschen, beziehungsweise das, ich sag mal, live gespielt sehen möchte, ich würde dann, glaube ich, wir packen noch mal einen Link in die Shownotes, glaube ich, dann direkt zu diesem Video, was ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal sage, dieses live eingespielte Video von Lux und, was war das hier? Free Gloss. Da sieht man auch die Drums von oben übrigens. Das ist ganz interessant mal zu sehen, vielleicht wie der halt einfach spielt, wie die Beckenkonfiguration ist und so. Und generell wie die vier alle so zusammen spielen. Das ist schon interessant gemacht.
Ja. Gerade das ist, finde ich, bei dieser Musik so interessant. Also ich vergleiche es einfach mal mit einer klassischen Rockband, Besetzung, Gitarre, Bass, Schlagzeug, vielleicht ein Piano-Mann oder sowas, wo man das relativ allein durch den Höreindruck relativ einfach nachvollziehen kann, was passiert da eigentlich gerade. Oder bei einer Jazz-Kombo oder komplett programmierter Musik, elektronischer Tanzmusik. Und es ist natürlich, das betrifft das vor allem Musiker, die irgendwie da einen Hang auch zu dieser Musik haben, aber man fragt sich, das nochmal mein letztes Wort zum Stichwort live, ist immer die immerwährende Frage für mich gewesen, wie machen die das? Also wie spielen die ihre Synthesizer? Das finde ich eigentlich das Spannendste. Das sind ja zwei Personen, die jeweils ein Board mit verschiedenen Synthesizern und kleinen Keyboards und Samplern und so bedienen. Und ich habe den Eindruck, dass der... Bitte?
Zweieinhalb, ja, weil der genau. Basser, der hat mittlerweile zweieinhalb. Auch schon einen eigenen Tisch vor sich
genau. Mit Kram. Und das ist ja, das, wenn man sich damit beschäftigt, weiß man, dass das sehr, sehr individuell ist, wie jemand so ein Board aufbaut und wie jemand sowas benutzt. Und das wäre einfach sehr, sehr interessant zu wissen, wie setzen die das ein, wie spielen die das Ganze, wie nehmen die Kontakt untereinander auf, haben die ihre Rollen irgendwie klar verteilt, gerade diese zwei Personen, die Synthesizer bedienen, das würde mich total interessieren.
Und sowas ist ja auch immer ein Prozess, also das verändert, dieses Setup wird sich wahrscheinlich permanent verändern.
Und warum finde ich das, warum will ich das wissen, warum finde ich das interessant? Weil ich es unheimlich gelungen finde. Also ich finde, dieser Sound bei Holy Fuck ist, es passt einfach mal. Also man kann sich echt freuen, wenn Synthes so, Sounds so gut gewählt sind und so gut miteinander kooperieren, harmonieren. Das ist einfach...
ich muss dazu sagen, zu diesem Stichwort Dichte, Rafa,
ja.
Dass ich finde das Album, also ich war mir irgendwie nicht sicher, wie ich jetzt den Mix von dem ganzen Album finde. Ich war mir letztendlich nicht sicher. Also ein Beispiel, wo ich auch auf jeden Fall nochmal drauf zukommen möchte, ist halt so die Vocals allgemein. Also wir haben hier drei Gastsänger, aber das Einzige, was ich mitbekommen habe, an klarer Zeile, also an Gesang, waren halt die Lyrics aus dem zweiten Song. Und da heißt es halt nur so, are you fighting for a cause? Are you fighting just because? Aber alles andere an den Vocals ist entweder stark verzerrt, sehr, so, sehr undeutlich. Also man kann, wenn es jetzt auf den Gesang ankommt, man möchte Lyrics, Text transportiert irgendwie hören, das ist da irgendwie nicht gegeben. Und das ist, glaube ich, das liegt einfach daran, dass das alles so gewollt, verzerrt, reingemischt wird. Und ich habe mir halt, nachdem ich das Album einmal durchgehört habe, mal von Daft Punk Get Lucky angehört. Weil das einfach noch komplett anders klar gemixt ist. Und bei Holy Fuck, also dieses ganze Album Delete, das hat, wie Rafa, du meinst, ich hoffe, dass du das vielleicht auch meinst mit dieser Dichte. Ja. Aber das finde ich halt so, da ist so viel krass Raum und es ist nicht ganz klar gemischt, dass du jede Stimme einzeln raushören kannst, sondern das ist alles bewusst so eng miteinander verzahnt, dass es so eine Art Wall of Sound geht, was du ja gerade schon gesagt hast.
Genau, also das war genau ein Punkt, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Selbst bei den Tracks, die jetzt irgendwie als Single-Auskopplung da sind und die vielleicht so ein bisschen poppiger sind, selbst da spielt die Stimme nur als Instrument sozusagen eine Rolle, ne? Also es geht nicht darum, irgendwie was rüber. Und genau diese Dichte, also das findet sich irgendwie auf allen Ebenen, ja. Auf einer rhythmischen Ebene sind eigentlich irgendwie immer alle, ich sage jetzt mal so, alle Sechzehntel sind belegt. Ja.
Ja. Mhm.
Und das ist aber das, was total viel ausmacht, wenn es um die Dynamik geht in dem Ganzen. Eben einfach, ich meine, das ist ja das Einfachste, um Dynamik herzustellen, Instrumente an, aus, sozusagen. Ne?
Du meinst jetzt also wirklich musikwissenschaftlicher Begriff Dynamik in Form von Lautstärke, ne?
Ja.
Nicht von, wie man es ja sonst umgangssprachlich meint mit Dynamik. Es geht mal hin, mal her, keine Ahnung. Also
nicht im Prozesssinne, sondern im Lautstärke.
Ja, genau. Ja, genau, also, wo war ich? Ach so, genau, also der Frequenzbereich ist voll, also nicht immer, aber an ganz vielen Stellen dieses Albums ist es rhythmisch total dicht. Und trotzdem ist es jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, es ist total überladen. Ja? Und das finde ich total spannend. Zumal es auch echt so ist, dass es manchmal Sounds gibt, wo ich, wenn ich mir so vorstelle, denke, okay, krass, da sind Instrumente, die spielen jetzt, also zum Beispiel diese so ein Bass, der sehr viel Hall hat, der kommt irgendwie in Bereiche, Frequenzbereiche von anderen Synthi-Instrumenten, aber die stören sich nicht. Also es ist echt gut gemacht. Genau.
Das ist genau das, was ich ganz kurz, ist genau das, was ich eben meinte. Ich hab nie, man hat trotz Rauschen und Wall of Sound und Dichte nie das Gefühl, dass ein Sound den anderen stört irgendwie.
Ja, genau. Und es ist auch klar, also die Sachen sind so verfremdet, dass es auch irgendwie unmöglich wird zu sagen, was ist denn das eigentlich für ein Instrument? Es gibt irgendwo auf der Platte, habe ich zwischendurch gedacht, okay, das ist ein Boot-Außenmotor oder sowas. Ja, weiß nicht, war vielleicht eine Gitarre. Aber es klang, so kommt es dann auch rein, ja. Aber es ist okay. Übrigens finde ich es immer wieder schön, ich finde es ja am schwierigsten, über genau solche Musik zu sprechen, ohne dass man anfängt, Geräusche von sich zu geben.
Aber ich finde, das ist eigentlich perfekt.
Aber da würde ich, ich weiß nicht, also da würde ich, weil es mich selbst auch so interessiert und fasziniert, auch gerade wenn man ja über das Musikreden ja auch dann vielleicht irgendwann zu Musik machen kommt. Also wie gelingt es denen? Du hast es ja schon beschrieben, aber auch so wie du das Stichwort genannt hast, Lars, das limitierte Chaos. Also irgendwie schaffen sie sich es zu limitieren, ja, und nicht zu viel reinzuhauen, aber trotzdem, also das hatte ich mich gefragt. Also was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist bei der Instrumentierung, also es ist auch immer so, also es sind ja oft dann auch Flächen und es werden dann Pads genutzt und viel, viel Hall. Und trotzdem ist es dann noch unterlegt mit einem groovigen Bass oder mit einem Ostinato oder mit einem anderen Synthi. Also es ist, ja, also wie ihr schon beschrieben habt, da würde ich noch mal mehr konkreter, oder das wäre so mein Wunsch, noch mal mehr zu wissen, was benutzen, also wie ist die Instrumentierung und wie schaffen sie, dass quasi sich die Frequenzen nicht überschneiden und wie sich das dann, ja, also das, ja.
Also ich habe mich da mal
gemischt.
Ja, ich glaube, das eine ist vielleicht das Mixing generell, wenn alle Instrumente aufgenommen sind, aber ich glaube, wie die zusammen spielen und so, da kann ich vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen. Und zwar habe ich am besten, ich lese das mal vor. Kennt ihr die, es gibt ja fernab von Wikipedia, gibt es ja noch so alternative Wikipedia-Wikis und so, ne? Und gerade für das sogenannte Indie-Genre, Kosmos, Indie-Rock, was auch immer, gibt es ja Indiepedia.de. Kennt ihr das?
Ja, da habe ich sogar einen Eintrag.
Du?
Echt?
Ja, ich habe mal eine Band gespielt, die hat einen Eintrag.
Naja, also wie dem auch sei. Und so ein bisschen um, deswegen habe ich das jetzt auch gemeint, dass dieses kontrollierte Chaos und Kampf gegen Computer, das habe ich auch aus einer Interview, auch von diesem Jahr, auch von CBC, tut mir leid, ich habe das Video schon zigmal jetzt gesagt, aber da geht es halt darum, dass der, also wenn man sich das anguckt, wie die live so musiziert, ne, jetzt mittlerweile drei Leute haben fette Tische vor sich mit ganz viel Kram, zig Steckdosen, ganz viel komische Geräte. Der andere hat so eine Lab-Steel-Gitarre, die er mit einem Messer bearbeitet. Das ist halt stumpf, dass die Saiten da so langsliden. da sind mehrere alte, runtergerockte Keyboards. Und der Vocal-Typ Brian Borchardt, der viel singt, der übernimmt übrigens auch die Features, die vom Album von den anderen Sängern sind, die singt er auch. Das singt er halt nicht mit teurem Equipment, sondern, so wie ich das jedenfalls sehe, mit so einem ganz billigen kleinen Mini-Plastik-Mikro, was halt auch selber nochmal in Mixer und so Gitarren-Effektgeräte geht und halt auch bewusst verzerrt wird. Also allein schon die Klangquelle ist jetzt kein fettes Kondensator, teures Mikrofon oder was weiß ich, sondern es ist schon billiges Plastik-Mikro. Und warum ich jetzt gerade Indiepedia aufrufe, ist, weil hier halt so geil steht, da kommen wir wieder Richtung Authentizität und was für so ein Bild quasi da entworfen wird. Und dann steht dort, zusammen spielen sie auf Instrumenten, die vom Schrottplatz zu kommen scheinen. Dazu gehören alte Filmprojektoren und Keyboards, die sie aus der Mülltonne bei Toys R Us geklaut haben.
Ja, natürlich.
So. Natürlich, also es, also die benutzen schon wirklich crappy, so Junk, sag ich mal, schon. Ob das jetzt aus Toys R Us geklaut ist, ist ja, sei mal jetzt mal dahingestellt oder auch geklaut überhaupt. Die kann man sich, denke ich mal, auch so billig schießen. Aber in diesem Interview von diesem Jahr hat der Sänger sozusagen, Brian Borchardt, der hat gesagt, dass ihre Art, da ging es nämlich auch so ein bisschen um den Kampf gegen den Computer, dass sie sozusagen, die wollten letztendlich früher nicht wirklich ohne eingespielte Samples, Loops arbeiten, sondern die wollten alles so direkt machen. Und dann haben die halt bewusst diese Instrumente genommen, um sich zu limitieren, um halt eben daraus was entstehen zu lassen. Und dann hat der, der sie interviewt hat, hat gefragt, wie sich das jetzt im Laufe der Zeit verändert hat. Und dann haben die halt gesagt, ja, bei uns ist schon, hat sich schon einfach eine Entwicklung, ist da vonstatten gekommen, weil die ganzen Geräte halt kaputt gegangen sind. So. Und ich finde, das ist ein sich, das passt irgendwie ganz gut zu dem Album, weil, also so wie ich das jetzt auch gehört habe, weil da sind halt super viele kaputte Sounds irgendwie drin, die in sich stimmig sind. Aber es ist halt immer noch diese kleine Junk-Ästhetik, diese Art Lo-Fi-Ästhetik, die damit mit reinkommt und halt eben vielleicht den Zauber ausmacht oder so.
Aber also hinter all diesen, ich sag jetzt mal Spielzeug-Keyboards oder so, hängen ja jede Menge Effekte.
Ja, also, ja.
Das heißt, du hast vielleicht irgendwie einen billigen Oszillator, der einen Sound macht. Und dann kommt der, wird er durch, kommt, wenn er dann einmal durch Hall und Echo und Kompressor
und Fass
und Fass und was weiß ich, Obertöne bekommt und so, dann klingt das Ding ganz anders. Im Prinzip kannst du da kannst du reinschicken, was du willst, so ungefähr. Mhm. Also wichtig ist das, was dann hinten dran hängt. Und das ist jetzt, weiß ich nicht, also, genau. Aber es
ja, nur die haben halt keinen Computer, wo die jetzt einfach alle Samples drin haben. Ja, das ist, glaube ich, das Ding. Die haben halt, wenn, dann haben die das kleine Toy-Piano, wo halt eine beliebige Anzahl, nicht beliebig, sondern eine limitierte Anzahl an Sounds möglich ist. Und die können aber dann natürlich immer noch durch einen Mixer in Send-Return, durch Send-Return in verschiedene Effekte reingeballert werden und
Genau, also ich meine aber auch, also ich meine auch, das immer so wahrgenommen zu haben, dass die tatsächlich keinen Computer benutzen, so wie du sagst. Und das ist ja, glaube ich, immer der größte, damit hat man den Kampf gegen den Computer schon gewonnen, indem man wirklich Standalone-Instrumente, eigenständige Klangerzeuger hat, die in ihrem Sound limitiert sind.
Und da gibt es aber eigentlich schon eine Frage, die wir da, oder beziehungsweise eine Problematik. Wo zieht man die Grenze? Weil die nutzen Drumcomputer, die nutzen Maschinen, die Arpeggiator drin haben, ne? Also die quasi das Maschinelle, das Klick, die BPM quasi festlegen können, wonach sie sich ja jetzt auch orientieren.
Ich glaube, die Grenze ist der Bildschirm, würde ich sagen.
Ja, ist es das dann?
Ja. Mhm. Aber ich meine, so aus eigener Erfahrung heraus, ne, man merkt das ja schon, wenn sobald da ein Bildschirm ist und man irgendwie mit einer Maus was verändern muss oder so, selbst wenn man einen Controller hat oder so, das ist was anderes, als wenn es wirklich ein analoges Gerät ist, ja, was einfach über die Haptik funktioniert. So.
Ja, also dass man anders zugreift, also auf das man anders zugreift, wo man auch sagt, jedes Gerät kann eigentlich nur eine Sache.
Genau.
Also die Drum Machine ist halt die Drum Machine und der Lead Synthesizer, während die DAW, mit der ich arbeiten kann, die kann halt eigentlich alles.
Und noch viel mehr.
Blöd gesagt, ja.
Also Wikipedia definiert das wie folgt. Und zwar, es werden keine Samples von Laptops genutzt. Also das ist wahrscheinlich deren Definition von ohne Computer. Und
vielen Dank für die Recherche.
Im Konzert wird auf den Geräten tatsächlich gespielt.
Tatsächlich.
Tatsächlich, ja.
Ja gut, also was das angeht, würde ich das auch so sehen. Also man sieht die ja letztendlich auch wirklich ohne Computer und so. Und eine andere Band, die auch ähnlich arbeitet, die, das habe ich schon zigmal, glaube ich, Jonas und Raphael auch gesagt, die kommen aus Österreich, die heißen Elektro Guzzi, die machen auch, ich sag mal jetzt, wir haben ja noch gar nicht gesagt, was das für Musik ist, die hier überhaupt machen, aber das ist auch so in Richtung elektronische, selbstgemachte Techno, irgendwie was Musik. Und ja,
so wie EZ aus Friedberg.
Genau. Und das bei Elektro Guzzi, soweit ich das halt mitbekomme, die nicht auf einen Klick auf eine feste Drum Machine oder vorgegebenes Tempo spielen. Und da sehe ich allein technisch, sage ich mal, da den Unterschied zwischen so einer Band wie Elektro Guzzi aus Österreich und hier jetzt Holy Fuck, dass Holy Fuck sich doch schon an einem festen Tempo orientiert. Unabhängig davon, wie das jetzt überhaupt klingt, weil ich also für mich macht dieses festgesetzte Tempo ehrlich gesagt überhaupt nichts aus. Habt ihr das auch so gesehen? Oder, also ich meine, mir war das interessant, für mich war das interessant, mal nachzugucken, aber letztendlich, das klingt, finde ich, so lebendig, dass das, dass es im Prinzip egal ist, ob das jetzt per Klick auf Klick ist oder nicht.
Naja, es ist halt elektronische Tanzmusik, ne? Würde ich sagen. Es ist schon EDM.
Aber und EDM ist ja nochmal was anderes.
Okay, das, die Diskussion machen wir jetzt bitte
nicht. Ja, genau, bitte nicht.
Okay. Nee, aber also mir ist das eigentlich fast Schnuppe. Also.
Ja, aber deswegen reden wir ja drüber, weil diese Musik auch irgendwie eine Sparte berührt, die meistens einer wirklich klar programmierten BPM folgt und auch durchaus maschinell klingt. Und das. Das hier eben nicht der Fall ist. Aber das macht einfach diese Musik. Das ist Live-Elektronik. Das ist Elektronika, wie man es nennen mag. Das macht das aus.
Wollen wir vielleicht mal, ja. So, Hans, was möchtest du sagen?
Ich würde gerne noch die, nicht die, in diese Reihe von Holy Fuck und wie heißt die Band aus Österreich?
Elektro Guzzi,
würde ich auch gerne noch die P-Birds aus Obermockstadt in diese.
Ja, richtig.
Da gibt es aber, glaube ich, nur Bootlegs.
Okay,
nee. Keine Tonträger zu erwerben.
Ja. Aber weil es jetzt hieß, so elektronische Tanzmusik und so, ich finde, klar, es sind elektronische Sounds und ja, aber ansonsten ist es ja, was das angeht, so halt sind diese Basslines, die so ein bisschen, teilweise so ein bisschen an House erinnern und so, aber ich finde, es ist, sonst ist es nicht so stark elektronische Tanzmusik lastig, würde ich jetzt sagen. Also das ist jetzt für mich irgendwie nicht der richtige Begriff, aber das ist jetzt vielleicht auch Haarspalterei, weiß ich nicht.
Ja, also für mich wirkt das irgendwie noch so. Es hat auf jeden Fall mehr den Instrumental-Band-Charakter, sowas, dass man sich irgendwie zum Beispiel eher live anhören wollen würde, als wenn ich mir, also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jetzt ein DJ in einem Techno-Club die Platte auflegt. So. Nee. Oder, also höchstens dann nur, wenn das irgendwie so eine, keine Ahnung, es gibt so eine Chill-Lounge, wo ein bisschen Afrobeat und was weiß ich da noch nebenbei gespielt wird. Und irgendwie sowas. Aber jetzt nicht auf so einem Floor, wo irgendwie so richtig einfach nur getanzt wird. Da finde ich das so ein bisschen zu poppig. Und also nicht zu poppig, aber so ein bisschen zu, es hat so ein bisschen diesen Bandcharakter halt viel mehr intus, dass man sich das eher bei einem Konzert angucken will, auf einem Festival. Also so fühlt sich das irgendwie an.
Es gab mal ein Album von Holy Fuck, das hieß Latin. Ich glaube, es ist das vorletzte. Das ist wesentlich abgefahrener, das ist ein Album, das raussticht, weil das ziemlich, da passiert ganz, ganz viel. Ich nenne es jetzt einfach mal abgefahren. Es ist nochmal viel elektronischer und da bin ich mir sicher, dass es, das wurde mit Sicherheit auf irgendwelchen besonderen Techno-Veranstaltungen gespielt, bei denen der sogenannte Intelligent Dance Music gespielt wird, FX Twin oder sowas. Wird sowas bestimmt auch gespielt, doch, kann ich mir schon vorstellen. Jetzt das Album ist nochmal, in der Gesamtheit ist das, finde ich, ein sehr, 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 sehr eingängiges Album und sehr, vergleichsweise leichte Kost im Vergleich zu den letzten zwei Alben. Aber die musste man jetzt kennen, die besprechen wir jetzt ja auch nicht.
Gibt es da denn irgendein Song, ein Track, der euch jetzt so direkt ins Auge springt aus dem Album, der so richtig heraussticht und über den wir vielleicht mal speziell sprechen wollen?
Also ich glaube, das wäre einmal Free Gloss.
Das ist der vierte?
Weil das, ja, also der ist der, was jetzt ein bisschen blöd ist, weil der eigentlich irgendwie so raussticht, weil der ist halt anders als die anderen. Das ist die Frage, ist das sinnvoll jetzt?
Aber ich hätte den tatsächlich auch genannt. Also
genau.
Ich auch tatsächlich.
So. Dann gibt es bei, ich glaube.
Ist ja auch der mit dem Musikvideo auch dran, ne? Also der schon als Single-Auskopplung sozusagen.
Die Liters, also der.
Das ist der zweite.
Mit
dem herrlichen Basslauf.
Genau, auf den wollte ich hinaus. Und No Error, weil der meine These der Verzerrung untermauert.
Der ist dann genau, im letzten Drittel, der siebte.
Genau, genau. Das ist ein Song, bei dem ich gedacht habe, das ist jetzt den Song, den es auf jeder Platte gibt, nämlich der eine Song, den man sich da irgendwie schenken können oder wo ich mich gefragt hätte, muss der drauf oder nicht. Aber das habe ich, die Meinung habe ich auch gleich wieder revidiert, als ich so ins letzte Drittel von dem Song kam, in diese Phase, wo so gezerrt wird, verzerrt wird. Das ist ziemlich, ziemlich abgefahren gemacht.
Hans, wie sieht es bei dir aus?
Also wie gesagt, ich hätte auch Free Gloss genannt. Und ansonsten Near Mint hatte ich noch mir notiert.
Ja, das ist der sechste. Den muss ich auch.
Und die Litas, ja.
Also der zweite wieder, ja.
Für mich ist Near Mint auch eine ganz, ganz große Nummer auf jeden Fall. Sticht durch die Einfachheit irgendwie, gefühlt. Habe ich ja vorhin schon gesagt, einfacher Beat. Auch eine wunderschöne Bassline, ich glaube mit dem Akustikbass, also nicht mit dem Akustikbass, mit dem E-Bass, meine ich, zu hören, eingespielt.
Gesundheit.
Live. Gesundheit. Und ganz, ganz klar für mich auch Endless, der dritte Song, hat sowas ganz Episches und hat so ein paar typische Ambient-Sounds, die ich einfach mag, so Ambient-Pad-Sounds.
Und diesen massiven Synthi.
Genau, und das ist ganz schweres, der Song, was ich sonst bei Holy Fuck so noch nie gehört habe, irgendwie. So was Episches, Schweres, bisschen, ja, ja.
Also ich finde das super, super interessant jetzt, weil mit meinem Eindruck deckt sich das eigentlich auch so über die Songs, die man besprechen könnte. Also zum Beispiel hier der Free Gloss. Ich finde den einfach, das ist so der Pop-Song aus der von der Platte. Genau. Und was ich aber auch interessant finde bei den ganzen Nummern, die ihr jetzt gerade nanntet, dass niemand den ersten Song Lux genannt hat, mit dem wohl berühmtesten Feature von dem Typen, also von dem Sänger von Hot Chip, der halt auch als Single-Auskopplung draußen ist und der halt auch, glaube ich, die erste Single war, um so richtig das Album anzukündigen und so. Und da frage ich mich so ein bisschen, wie das ist und ohne jetzt so ganz intensiv in den Song reinzugehen, weil ich möchte den ehrlich gesagt auch nicht so besprechen, aber dadurch, dass der erste Stelle ist, ich finde den super eintönig und das Einzige, was da so ein bisschen interessant drin ist, ist so der spannende, intensive Aufbau, der schafft es schon von der von so einer Art Spannungsbogen aufzumachen, dass er so tanzen will, aber wer stimmt denn da im Hintergrund?
Das freue ich mich gerade auch.
Oh, der Rafa hat wohl Damenbesuch. Naja. aber weil was ich in dem ersten Song gerade so krass finde, ist, dass dieses diese Vocal-Nummer, also diese Melodie, also vom Tonumfang, also vom Ambitus her, das sind so ein paar Intervalle. Also ich finde das irgendwie krass, dass das so ein erster Song ist. Habt ihr das auch so gehabt, so als als Einstieg in so ein Album?
Ich fand, das ist ein sehr guter Opener, aber auch nicht viel mehr. Der Song hat mich irgendwie auch nicht so gepackt. Also muss ich sagen, trotzdem ist es ein guter Opener. Ja. Der auch ist ganz witzig, weil wir dem letzten schon mal über ein Album gesprochen haben, bei dem das ähnlich ist. Also das ist ein Opener, der einem sehr schnell das Gefühl gibt, ja, es ist Holy Fuck. Es ist die Band, die ich jetzt eigentlich...
Ja, war das bei dir so?
Ja, schon.
Bei mir gibt's
Vocals gab es tatsächlich auch im letzten Album schon, aber nicht so stark vertreten wie hier jetzt. Und das hat mich ein bisschen gewundert. Ansonsten war der Song keine große Überraschung. Es war das, was ich hören wollte.
Ja, und dann geht's halt eigentlich weiter. Also, wenn ihr da jetzt auch nichts mehr zu habt. Geht's halt ganz im Kontrast, finde ich, mit Deletus weiter, den ich eigentlich auch großartig finde. Ja. Und das liegt halt an diesem bouncigen Bass.
Ja, genau, was ist das? Wie beschreibt man diesen Basslauf?
Also es ist Elektro schon mal, also elektronisch.
Ja, weil also jetzt einfach von der, ja, um mal in den Stil zu sprechen, irgendwie, ich fand den weder funky noch so typisch auf einem Four to the Floor-Schema irgendwie basierend. Sondern, also tut er, es ist letztlich in einem Vierviertel-Raster, ja, aber Der ist irgendwie bouncy, trifft es, glaube ich, am ehesten. Bounce so ein bisschen.
Genau.
Ja.
Ja.
Das ist halt so
bum, und das Schlagzeug geht da so geil mit.
Ja, und es kommt so ein Offbeat, keine Ahnung, was das ist, Gitarre, so, also so leicht Staccato, bam, 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 kommt so im Hintergrund halt mit. Und was ich finde, was bei dem zweiten Track gerade sehr gut kontrastiert, ist, dass in dem Art, ich weiß nicht, ist es wirklich ein Chorus, aber es steigt halt an einer bestimmten Stelle halt der E-Bass rein, also der Bassist, der elektronische Bass wird, geht weg und es kommt halt der Precision-Bass sozusagen rein. Und ja, das ist halt, das finde ich halt so geil, weil das er slappt den nicht, aber man kriegt mit, das ist irgendwie so sehr funkig gespielt und dadurch kommt halt ein richtig geiler Groove zustande. Und ich und dann geht das halt eben weiter mit der Stimme, wo man die auch mal wirklich endlich hört, so are you fighting for a cause, are you fighting just because und so. Ich finde, der Text ist zwar komplett nichtssagend, ich achte ja nicht so sehr immer auf Texte und aber das passt einfach super dazu. Es hat einen sehr guten Drive.
Ja, was diesen bouncigen Bass ausmacht, ist ja, also der ist mir auch direkt hängen geblieben. Der hat einfach relativ viel, also der ist sehr offen sozusagen, ne? Also jetzt im Filter gesprochen sozusagen, also da sind die oberen Frequenzen da sozusagen und der hat recht viel Hall. Also das macht den irgendwie, der trägt dadurch, ja,
stimmt,
so.
Stimmt.
Und da brauchst echt nicht mehr viel mehr als eigentlich diesen Bass und die Drums, um schon, ja, das ist schon, ja, dass das schon relativ voll ist eigentlich. Ja, und die Vocals gerade am Anfang sind fast mehr so ein Soundeffekt. Also,
ja.
Zerschnitten. Man versteht überhaupt nichts und das muss man auch nicht, ja. Und,
wie ist denn das eigentlich? Die Vocals werden noch in dem Album eigentlich immer auf die gleiche Art und Weise verzerrt, oder? Was ist das? Also ist das ist ja kein klassischer Vocoder jetzt oder sowas.
Naja, aber wie ich ja schon gesagt habe, also jetzt die Features sind, glaube ich, noch was anderes, aber so wie Holy Fuck das live machen, ist jedenfalls, dass der Sänger halt das durch dieses crappy Billigmikro da sozusagen durchschleift und dann halt auch direkt in die Effekte. Ich vermute, dass das Mikrofon, weil das schon so schlecht ist, von Anfang verzerrt, dass er das quasi, das hat schon so vom Ton her, das ist jetzt kein SM58 oder irgendwie sowas, wo du so standardmäßig, weißt du hast einfach so ein Tonmaterial, was quasi jeder irgendwie benutzen kann und dann kommt es erst in die Effekte. Ich glaube, das ist schon relativ kaputt und geht dann nochmal weiter halt.
Aber das glaube ich jetzt bei der Aufnahme nicht. Aber
weiß ich ja nicht. Genau, also live. Ja. Bei dem Album jetzt würde ich halt auch sagen, dass sie das wahrscheinlich von dem einen Sänger halt nochmal anders aufgenommen haben.
Jonas, was ist los?
Es ist seltsam, wenn man es plötzlich wir machen es ja hier gerade live zu viert und irgendwo stöhnt es. Ich weiß nicht, was hat es schon zweimal irgendwo gestöhnt. Ich kann es nicht genau ordnen, aber es ist.
Naja, also das.
Es war auf jeden Fall nicht aus dem Computer.
Das war auch nicht lüstern, das war irgendwie nur.
Klang nach Arbeit.
Aber vielleicht entsprang das mit einem Kampf gegen den Computer.
Ja, ich glaube auch.
Ja, wir wollen weitermachen. Also wir waren jetzt ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir die ganzen Songs durchsprechen, das wird jetzt wahrscheinlich
nee,
nicht so weit aber ein paar können wir mal ansprechen, oder? Weil
Ich würde von Deleter mal gern springen zu Near Mint.
Lass uns doch erstmal Free Gloss machen, das ist dann der vierte.
Okay,
also
okay,
bisschen, okay. Wir müssen ja nicht komplett wieder einen 3-Meter-Sprung machen über das ganze Album rüber. Finde ich auch übrigens gut, weil der Track, der dazwischen ist, Endless, der ist so ein bisschen atmosphärisch düster. Irgendwie, ich kann da ehrlich gesagt nicht zu viel sagen. Aber gerne zu Free Gloss.
Ja, ist dann im Prinzip Wir können ja mal bei dem Bass bleiben, also weil wir es eben über den Bass hatten und der ist halt, hier ist, halt so eine schöne durchlaufende Basslinie.
Also ich finde allein schon, allein schon, wie der Song einsteigt, also dieses hausige, diese Melodie, die da reinschwebt, also es passt nur für mich passt echt nur ein Wort zu diesem, ein Adjektiv zu diesem Song, das ist leicht. Der Song ist unheimlich leicht. Und es ist, ich habe den auch tatsächlich mal morgens auf dem Weg zur Arbeit gehört, also kurz nach dem Sonnenaufgang bin ich über die Felder gefahren, der Wetterau, und da hat der Song einfach so gut gepasst. Also ist unheimlich leicht.
Ja, willst du damit etwa sagen, dass der Song im Radio gespielt werden kann?
Ey, ohne Witz, aber genau das habe ich mir gedacht. Also wenn es ein Song ist, der quasi so poppig ist, dass der so ein Good Feel, also das ist so ein
Good Feel.
Feel Good, ja. Good Feel wie auch immer Track. Ja, und der passt da finde ich so super gut rein. Bruch, ne? Wie bitte?
Es gibt ja dann einen kleinen Bruch, so nach 2,5 Minuten.
Eine kleine Krise, die verarbeitet wird.
Ja, da ist so dieses, was ist denn das, dieses, da wird das doch runtergefadet alles so ein bisschen. Aber dann geht das doch in so eine Art sphärische, irgend sowas Sphärisches, aber das finde ich gar nicht als Bruch, sondern
stimmt,
das ist ja, ja so wie, als wenn du irgendwie so ein paar Instrumente rausnimmst oder ich meine, die Stimme, die da mit drin ist, die ist ja sowieso schon wieder in mehreren Hallfahnen irgendwie so verwoben.
Wall of Sound, sag ich ja.
Ja, aber bei dem Song ist es halt eben nicht brachial nach vorne, sondern eher so, da ist sehr viel Luft irgendwie. Das ist, der Bass springt ja gut hinterher.
Genau, wie alles, was reinkommt, so schön reingefadet wird. Also das ist so smooth irgendwie.
Und es ist deutlich melodiöser, also als jetzt zum Beispiel der erste Track, ne? Also mit dem anderen Gastauftritt. Und das ist halt, glaube ich, eben so dieser krasse Unterschied, auch gerade zu dem Track davor, der ja eben so eher die düstere Richtung angeht.
Also wenn ich ehrlich bin, ich habe mir die letzten 2 Minuten überlegt, ob ich das hier überhaupt sagen möchte, aber ich hatte auch ein ganz klares Bild bei dem Song im Kopf. Das war die direkte Assoziation mit dir, Lars. So habe ich bei dem Song beim ersten Hören schon gedacht, an dich gedacht und an einen an einen Tanzstil, den du gerne also ich sehe dich da tanzen, so sehr schrittbetont tanzen.
Ja. Ja, so habe ich mich auch durchaus gefühlt. Also würde der Song wirklich auch mal irgendwo auf einer Party laufen, dann kannst du auf jeden Fall das Handy rausholen und was für die sehr Ewigkeit aufnehmen. Sehr lockerer,
schrittbetonter Tanz.
Hat übrigens auch perfekte Radiolänge mit 6,5 Minuten.
Ja.
Genau.
Ja, es gibt übrigens auch schon, apropos Radio und Tauglichkeit und sowas, es gibt übrigens schon Remix-Auskopplung und so. Habt ihr da die mal reingehört? Also, das ist halt auch so eine Sache. Die haben, ich weiß gar nicht, wann das rauskam, aber jetzt schon relativ zeitig gibt es schon quasi gibt schon direkt Remixe so hinterhergeschmissen so. Also macht man als Band, sag ich mal, im Prinzip ja auch nicht so, aber in diesem Fall, weil das ja so irgendwie was mit elektronisch Band, irgendwie was da instrumental und dann doch ein bisschen Gesang, aber der Gesang ist eher dann doch nur eines von vielen Elementen.
Und weißt du, wer den Remix gemacht hat? Also die Band selbst oder jemand
nee,
anderes?
Nee, das sind, glaube ich, zwei andere. Keine Ahnung, lass mich das nicht recherchieren. Ich möchte es ehrlich gesagt gerade nicht sagen. Ich habe gerade keine Lust zu recherchieren. Kann man ja nachgucken. Da könnte ich jetzt noch mal ganz kurz dazu sagen, es wird zu diesem Podcast übrigens eine begleitende Playlist auch geben. Also die gibt es schon auf Spotify. Da wird dann unter der Folge sowohl das Album als auch so ein paar Songs, die ein bisschen was damit zu tun haben, die hier vielleicht mal zur Sprache kommen irgendwie, dass man die dann auch da reinpacken kann. Und dann kann man im Prinzip eigentlich direkt, wenn man will, wir besprechen einen Sound oder einen Song, dann kann man auch wieder den einen Song anmachen, wieder switchen und sowas. Wollte ich nur mal so ankündigen. Aber da kann ich auch meinetwegen das Remix-Album da auch reinpacken. Und habt ihr denn jetzt noch Tracks, die brennen euch auf der Zunge? Weil bei mir gibt es da auf jeden Fall noch einen.
Sag mal, welcher ist das?
Und zwar Near Mint. Das ist der sechste.
Hatten wir ja gesagt.
Aber das wollte ich ja gerade.
Ja, super. Weil,
warum brennt er dir so in den Ohren?
Weil ich muss sagen, es ist mein Favorit aus dem ganzen Album. Und zwar, weil der, der verbindet für mich so dieses Element Krautrock. Die Drums sind ja quasi wie statisch einfach straight durchgespielt, sind aber so geil locker flockig irgendwie mit drin. Und der Track dauert ja auch wieder eine halbe Ewigkeit. Und es gibt nämlich einen Track, an dem der mich sehr erinnert hat. Und zwar ist das auch von der, ich glaube, das ist auch eine deutsche Krautrock-Projekt-Bla-Band neu. Also neu mit Ausrufezeichen. Und die haben den Song Hallo Gallo gehabt. Oder es ist, glaube ich, ein Typ, der hinter dem Projekt stand. Und Und dann hat den, also weil der Track, der fiel mir erst nicht ein, muss ich auch ein bisschen nachgucken erstmal, aber mir fiel quasi nur so Umma Gumma ein, so à la Pink Floyd, aber Umma Gumma ist nochmal irgendwie was ganz anderes. Das ist ja ein Album von Pink Floyd, noch viel psychedelischer, aber so vom Vibe her ist es so ein bisschen wie dieser Neu-Track, weil das ist so, die Drums sind locker flockig irgendwie da drunter. Es gibt eine Gitarre, die da mal eingespielt wird. Und ich habe leider nicht recherchiert, in was für einem Modus oder so die spielt, aber ohne jetzt da irgendwie, also es ist natürlich schwierig, darüber zu reden, aber damals hätten wir eher gesagt, so indischer Indie oder so klingt die halt, so ein bisschen so Sitar-mäßig, auch wieder, da ist ein Federhall mit eingebaut, die Höhen sind sehr betont und es wird quasi oben so ein bisschen rumgefuddelt, das ist, glaube ich, der korrekte Terminus.
Ja.
Und das ist aber einfach richtig schön drin und ist halt wie so ein Krautrock-Vibe irgendwie. Das ist so mein Track. Ja, gibt anscheinend nichts zu sagen.
Naja, du hast perfekt. Was soll man dazu sagen? Vorhin mal kurz gesagt, dass ich es da auch sehr genial finde, wie einfach das Melodie-Pattern und die Drums, der Groove gehalten sind und dass die diesen ganzen, auch das wieder so, ne, sind, das erreicht einen so leicht dadurch und es ist so schön. Es ist, es passt so gut miteinander.
Ja, und der Titel passt auch zu dem Sound, ne? Also so Near Mint, also so fast unbenutzt, keine wenige Kratzer drauf. Mhm. So klingt das auch irgendwie, so ein bisschen lullig.
Lullig ist richtig.
Also du meinst jetzt nicht abgegriffen, obwohl ja Krautrock an sich auch schon ist ja jetzt aber auch also nicht meine, so also Mint klingt für mich ja dann schon eher so von wegen, weißt du, so Platten, worauf wolltest du doch jetzt hinaus, oder?
Das meinte ich, ja, genau.
So eine Platte ist komplett neu, Near Mint. Aber es ist quasi für mich ist das gar nicht in die Richtung sauber abgemischt oder so.
Ja, also ich meine, man kann das ja irgendwie vergleichen, jetzt im Vergleich zu den anderen Tracks auf dem Album ist er ja sehr gleichmäßig.
Er ist laid back auch auf jeden Fall so. Laid back.
Habe ich den irgendwie, wenn du es jetzt irgendwie, keine Ahnung, vergleichst mit Endless, wo irgendwie am Ende, also so diese Breakdown, so ein Breakdown-Part ist drin ist und dann dieser massive Synthi mit viel Hall da reinprescht. Das ist was ganz anderes. Der hier, der gleitet so vor sich hin.
Ja.
So wie eine Platte, die halt nicht knistert, weil sie nie Mint ist.
Ah, das ja, ist ah, Mint. Okay.
Also ein bisschen muss ich sagen, hatte ich auch so die Assoziation mit manchen Songs von White is Boy Alive. So, wenn die auch recht reduziert so vor sich hinlaufen.
Das ist auch übrigens eine ganz interessante Band. Also gut, dass du die genannt hast, weil der ganze Kosmos so ein bisschen auch da, für mich schwingt da auch immer so ein bisschen
schlicht.
Ja, so von den Bands, die halt so zusammenpassen, sage ich mal. So White is Boy Life, auch eine, die durchaus so ein elektronisches Element auf mit echten, in Anführungsstrichen, Instrumenten immer so ausgeübt haben halt.
Mhm. Wenn es zu dem Song nichts zu sagen gibt, ich hatte, weiß nicht, wollt ihr da noch was zu sagen oder können wir fortschreiten?
Ich glaube, der Hans ist ja der schon eingeschlafen.
Ja, das kann man. Lass mal einfach schlafen, er hat einen anstrengenden Tag gehabt. San Sebastian und Ruby waren beide Songs, die irgendwie nicht so richtig an mich rangegangen sind, muss ich ehrlich sagen. San Sebastian, das ist immer schön, wenn man das liest, was so ein Titel erstmal mit einem macht. Ich dachte tatsächlich, es kommt irgendwie so, ich habe halt an San Sebastian den Urlaubsort in Spanien gedacht und es muss die düstere Seite von San Sebastian sein, auf jeden Fall, die dargestellt wird, wenn der Song tatsächlich was mit dem Ort zu tun haben sollte.
Ja, der vorige Track heißt ja auch No Error, aber was ich mit dem Track assoziiere, ist halt einfach nur kaputt. So.
Ja.
Weißt du, also vielleicht spielen genau. Die damit halt auch.
Ja.
Und Ruby ist jetzt auch nicht der schönste Edelstein.
Richtig. Nee, aber jetzt ist ganz unabhängig davon, waren die Songs, die mich nicht so gekriegt haben irgendwie. Vielleicht habe ich es auch nicht oft genug gehört. Ist auch so ein bisschen der, tatsächlich auch so ein bisschen der Effekt, dass man nach hinten heraus in einem Album oft nicht mehr ganz so aufmerksam hört. Und
ja, die haben aber auch, die haben aber von dem Werkzeug, sag ich mal, das sie benutzt haben, die haben die Vocals auch wieder so voll in so Hall, in den Hall geschickt. Und die haben dadurch auch so eine Art so gruselige Horror, spooky Atmosphäre irgendwie aufgebaut. Mhm. Und der ist für mich auch wieder sehr, sehr düster. Also zu dem Song, den wir gerade besprochen haben, Near Mint, und davor halt diesen Free Gloss Pop Song, sag ich mal, ist das halt einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Gut, also Hans ist wirklich eingeschlafen, glaube ich. Seine Augen sind schon zu.
Ich war tatsächlich kurz weg. Irgendwie habe ich.
Er ist wirklich weg. Hat es gerade hier aus der Session rausgeflogen.
Aber,
Okay, sorry. Ah,
da ist er ja wieder. Ach, Hansi.
Eieiei. Schön. Ja, das Album, und das, über was wir geredet haben, das arbeitet noch in meinem Kopf und ich,
Weißt du überhaupt noch, über was wir reden?
Doch, ja, auf jeden Fall. Ich ja, also es ist, für mich ist immer noch nicht, für mich bleibt es vielleicht nach wie vor ein Mythos, ob das Album tatsächlich live eingespielt wurde. Es wird ja auch hier auch wieder bei Wikipedia geschrieben, dass quasi die
Wikipedia.
Ich weiß aber.
Bist du eigentlich nach der Live-Frage eingepennt und jetzt wieder aufgewacht?
Nee, aber das ist so das, was, ja.
Was sagt also dir das Ohr?
Also ich würde auch sagen, dass es nicht live ist, nee. Und ja, aber da sind wir natürlich wieder bei der Frage von Indie und Authentizität. Ob da vielleicht auch so ein Mythos geschaffen wird, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall die, ja.
Meinst du? Echt?
Was glaubst du nicht?
Ich glaube, ich finde diese Band, so erlebe ich die, ist natürlich, ich kenne sie ja nicht, aber so erlebe ich diese Band, als die sind mir so sympathisch, weil sie sind eben nicht so abgehoben, arty, die machen was Krasses, aber die sind einfach so unfassbar.
Die sind eben authentisch.
Die sind wirklich authentisch. Ich würde mein Ohr für sie ins Feuer legen.
Also nee, unabhängig ob die jetzt die Instrumente von Toys R Us geklaut haben oder nicht, ja.
Und die Instrumente tatsächlich spielen.
Kann man eher nicht davon ausgehen, dass jetzt hinter deren Live-Setup, sage ich mal, wenn die jetzt live spielen, also nicht live einspielen, sondern live spielen, auftreten, dass dann dahinter alles von Maschinen kommt, von Computern abgespielt wird. Also dieses Handgemachte, dass die mit mehreren verschiedenen, billig, teuren Effekten, wie auch immer, Musik machen, das ist halt eben das, was, glaube ich, die Band ausmacht, den ganzen Sound ausmacht und eben auch, was die rüberbringen, dass das halt eben nicht glatter, sauber Instrumental-Techno ist als Band, dass das eben nicht nur mit Schlagzeug, Gitarre, Bass quasi versucht wird, und ein paar Effekten quasi Techno zu machen, also irgendwas dazwischen. Das ist, glaube ich, dieser ganze Sound. Also, ob das jetzt live eingespielt ist, das ist total nebensächlich.
Jo.
Gut, hängen wir uns nicht weiter daran auf.
Ja.
Jonas.
Rafa?
Ich würde sagen, jeder darf nochmal seine Hörerfahrung mit dem Album für sich nochmal vielleicht bewerten in einem Satz und dann schließen wir vielleicht den Kreis.
Da fange ich an, weil ich das vorhin eigentlich schon mal gesagt habe.
Weil du auch gleich weg musst, gell?
Ich muss los, ja. Nee, also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, also es ist auf jeden Fall was ich in mein Repertoire aufnehmen werde. Und was mir auch, glaube ich, und das finde ich ganz interessant, dass euch das auch so ging, Lust gemacht hat, selbst wieder mehr zu machen, vor allem in diese Richtung. Auch mit einfachen Mitteln zu experimentieren und so.
Ja, da würde ich da halt auch direkt dran anknüpfen und sagen, dass die, also so wie die Musik machen, so wie das Album rüberkommt, regt es mich selber auch ein bisschen an, dass die es quasi schaffen, durch halt mehr oder weniger begrenzten Mitteln halt so einen geilen Groove reinzubringen, so ein irgendwie so Instrumentalstücke gut strukturiert aufzubauen. Und es regt halt so ein bisschen selber auch einfach an, macht irgendwie Spaß. Nimm halt einfach das billige Casio-Keyboard und so und hau das durch ein paar Effekte und guck, was du dabei rausbekommst. So. Und das vermittelt mir jedenfalls auch so die Musik. Ich finde halt die letzten auch so das Ende vom Album so ein bisschen schwierig, weil ich finde, die sind halt da nicht so zugänglich, die Stücke. Aber ich finde halt, allein es gibt schon viele Facetten, die einzelnen Stücke wieder rausbringen. Also eben sowas wie hier Free Gloss, dieses Poppige, oder eben Near Mint, dieses Krautrockige, was ich durchaus mal eher gerne höre, wenn es also so um so ein bisschen so Uplifting, irgendwas Cooles nebenbei zu hören. So, dafür ist das halt, glaube ich, super gemacht. Und ich weiß nicht, ob das eine Einladung war, Jonas, ganz am Anfang vom Podcast, aber ich würde mir die auch gerne mal live reinziehen. Also je nachdem, ob die jetzt und wann die jetzt dann doch wirklich auftreten, hätte ich auf jeden Fall mal Bock, die live zu sehen, ja.
Berlin würde sich
ja
anbieten.
Ja gut, dann nächstes Jahr, Januar, Februar, sind sie für 3 Konzerte in Deutschland oder 4. 2-mal Berlin, 1-mal Hamburg, 1-mal München, wenn ich es richtig gesehen habe.
So. Ja, dann herzliche Einladung.
Genau, ja, Lars, du hast gerade vieles gesagt, was ich total unterschreiben würde, und hauptsächlich ich bin Fan, ich habe es am Anfang gesagt, mich hat das Album erfüllt, weil ich schnell wieder wusste, warum ich diese Band höre, warum ich Fan bin. Man hat immer so ein bisschen Angst, wenn man ein Album hört von einer Band, eine Neuerscheinung, die man sehr, sehr gut findet. Da hat man immer oft so Angst, dass man enttäuscht wird. Und es hat mich total zufrieden gestimmt, dieses Album. Und ich habe großen Spaß gehabt, es zu hören. Habe immer noch, also auch es bleibt in meiner Playlist, denke ich, für die nächste Zeit. Ich werde es vor allem im Auto und beim Sport hören. Und wenn es eins erzeugt hat, das hat die Band auch immer geschafft, tatsächlich, dass ich Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen, wie man live elektronische Musik spielen kann und überhaupt live spielt. Ich habe wahnsinnig Lust, weil man muss auch sagen, was für eine Zeit wir gerade haben, Juni 2020, immer noch Corona-Pandemie. Ich habe sowieso Hunger, Musik zu machen, aber jetzt noch mehr.
Ja, genauso.
Genau.
Ja.
Hans, du bist ziemlich unzufrieden mit dem Album, oder?
Nö, doch. Ich
glaube, du wolltest doch Eminem besprechen.
Also ich muss sagen, ich habe eine...
Einer muss es schlecht finden.
Ich muss auf eine Selbsterfahrung... oder kann nur auf eine Selbsterfahrung eingehen, dass es quasi es gut ist, sich Zeit für Musik zu nehmen, die man vorher nicht kannte. Und es ist doch immer wieder ein schöner Effekt, dass die Musik einem dann eingängiger wird. Und so war das bei dem Album auch. Also vielleicht lag es auch, wir hatten ja schon gesprochen über den ersten Track, vielleicht lag es daran, dass er mich so ein bisschen abgeschreckt hatte und dachte, oh, noch 9 Tracks, aber mit der Zeit wurde es dann auch immer reifer in meinem Ohr. Und ja, also ich hätte jetzt auf jeden Fall Lust, auch nochmal in die anderen Alben reinzuhören.
Und es lohnt sich, muss ich ja nochmal sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, die anderen anzuhören.
Und auf jeden Fall habe ich auch Hunger nach einer baldigen Live-Session, aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, leider.
Ja, dann freut es uns doch, dass wir zum Abschluss kommen in dieser wohligen Musikzirkelrunde. Und als kleinen letzten Fun-Fact noch, habe ich mitbekommen, dass die Band, die ja sich in Toronto gegründet und aufgehalten hat, dass sie mittlerweile auch in anderen Städten wohnen und auch ihre Sessions sich irgendwie übers Internet rumschicken und irgendwie so dazu kommen, auch mal getrennt voneinander irgendwie Musikideen hinterherzuwerfen und sich natürlich dann auch mal irgendwann treffen und im Proberaum zusammen Musik machen. Passt irgendwie gerade ganz gut in diese Zeit hier, und letztendlich schaffen wir es ja jetzt ja auch, dass wir hier an getrennten Orten hier zusammenkommen. Und wird die Runde jetzt als geschlossen beenden.
Amen.
So soll es sein.
Gut.
Alles klar.
Gut.
Das war der Listen-to-Podcast und wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich. Und check die begleitende Playlist aus und bis denn.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.